Einen schönen guten Morgen von mir. Hoffnung in stürmischen Zeiten, das brauchen wir alle. Ich möchte am Anfang mit uns beten. Vater im Himmel, das Leben ist nicht immer leicht, nicht immer bequem und das mutest du uns zu. Danke, dass du da bist mit deiner liebevollen Treue, dass du dich uns anbetest als Herr unseres Lebens, der uns durchführt durch alles, der uns in allem Hoffnung erhält. Und ich bete, Geist Gottes, komm du und wirke du unter uns, dass wir spüren, was für uns ganz persönlich heute dran ist. Amen. Hoffnung in stürmischen Zeiten. Warst du schon mal an einem Punkt in deinem Leben, wo du das Gefühl hattest, dass alles ins Wanken kommt? Dass deine ganze Welt zusammenbricht? Wir sind im Moment von Juni bis September mitten in der biblischen Josef-Geschichte, weil diese Geschichte uns Mut macht für alle Situationen, in denen wir Hoffnung brauchen. Josef war gerade mal 17 Jahre alt, als er an so einem Punkt war, wo seine Welt zusammenbrach. Dabei hatte er bereits eine äußerst schwierige Kindheit hinter sich. Eine, man könnte auch sagen, grausame Kindheit. Und da, als er 17 ist, entschließen sich seine Brüder, statt ihn in einem tiefen Brunnen verhungern zu lassen, ihn doch lieber mit einer Karawane nach Ägypten zu schicken und ihn dort als Sklaven zu verkaufen. Das ist sowas wie Tod auf Raten. Wie wird sich Josef gefühlt haben? Wir lesen im Buch 1. Mose 39 in Vers 1, die Ismaeliter hatten Josef nach Ägypten gebracht. Sie verkauften ihn an den Ägypter Potiphar, den Hofbeamten des Pharaos und Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache. Na, ob er damit das Große losgezogen hat, Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache, da wird Zucht und Ordnung geherrscht haben unter den Sklaven. Das wird nicht einfach gewesen sein. Josef hätte allen Grund gehabt, den Kopf in Sand zu stecken. Ägypten wird so ein Synonym für Knechtschaft, für Fremde, für alleingelassen sein. Ich weiß nicht, was dein Ägypten vielleicht gerade ist, in dem du kämpfst. Es ist erstaunlich, was weiter geschieht. Denn was bleibt einem eigentlich, wenn die ganze Welt zusammenbricht? Was bleibt dir, wenn alles zusammenbricht? Hoffnung in stürmischen Zeiten. Und es ist erstaunlich, was wir weiterlesen ab Vers 2. Es heißt, der Herr half Josef. Ihm glückte alles, was er unternahm. Er durfte im Haus arbeiten, das war ja schon mal besser als draußen auf den Feldern. Und Potiphar sah, dass der Herr ihm Erfolg schenkte. Potiphar glaubte nicht an den Gott Israels, an den Gott, den Josef kannte, aber er spürte da etwas. Deshalb bevorzugte er ihn vor allen anderen Sklaven und machte ihn zu seinem persönlichen Diener. Was für ein Aufstieg. Er setzte Josef zum Hausverwalter ein und vertraute ihm seinen ganzen Besitz an. Von da an ließ der Herr bei Potiphar alles besonders gut gelingen. Die Arbeiten im Haus waren erfolgreich, es gab gute Ernte und die Viehherden vergrößerten sich. Ich finde es beeindruckend in diesen paar Versen, dass da dreimal steht, der Herr, Gott. Gott tritt auf den Plan. Er zieht seine Fäden im Hintergrund und das möchte er auch in deinem Leben tun. Und diese Verse, die so schnell eine Wende markieren, das ist ja ein Zeitabschnitt von 10 Jahren. Am Ende dieser Verse ist Josef 27. Aber wir sehen, Gott hält Josef die Treue. Und darauf dürfen wir vertrauen, dass Gott auch uns in allen harten Situationen die Treue hält. Und Gott tat hier Dinge, die Josef nicht hätte tun können. Aber Josef reagierte auf diese Treue Gottes und wollte auch seinem Gott treu sein. Er war wahrscheinlich sowas wie der beste Arbeitnehmer, von dem Arbeitgeber träumen. Er tat sein Bestes. Er machte aus dieser Situation in den 10 Jahren Sklavendienst, bis er dann auch aufstieg, also im Laufe der Zeit, machte er das Beste. Er hätte allen Grund gehabt, einzuknicken, antriebsarm zu werden, seinen Dienst nur noch nach Vorschrift zu machen, die Perspektive zu verlieren und darüber vielleicht auch innerlich und äußerlich krank zu werden. Aber Gottes Treue hält Josef. Und Gottes Treue motiviert Josef, Gott treu zu sein. Und wenn wir jetzt meinen, das ist ja eine schöne Erfolgsgeschichte, das macht Mut, was vielleicht bei mir in 10 Jahren sein kann, durch alle Schwere hindurch, dann sehen wir aber, dass es nicht so leicht weitergeht, auch wenn es äußerlich ein positiver Rahmen wurde. Wir lesen nämlich weiter, Potiphas Vertrauen wuchs. Er ließ Josef freie Hand und kümmerte sich selbst um nichts mehr, außer um seine eigenen Speisen. Ich meine, das ist ja auch das Mindeste, dass man selber sich noch aussucht, vielleicht als Potiphar, was man isst. Aber ansonsten machte alles Josef. Und dann lesen wir, Josef sah sehr gut aus. Das ist nicht immer leicht. Das bemerkte auch Potiphars Frau. Schlaf mit mir, forderte sie ihn auf. Wir sehen, hier rollt eine Versuchung an. Versuchung hat ja viele Gesichter. Eigentlich alles kann uns im Leben zur Versuchung werden, wenn wir Einfluss bekommen. Macht kann eine Versuchung in unserem Leben sein, Anerkennung, die wir dann unbedingt brauchen und für die wir alles tun. Oder Besitz, und das können auch unsere Kinder sein, Geld. Und natürlich kann es auch zu sexueller Versuchung in unserem Leben kommen. Die ganze Palette ist breit. Auch dass an sich gute Dinge plötzlich eine falsche Bewertung bekommen und wir falsch abbiegen. Und es ist wahrscheinlich ja eher so, solange wir beschäftigt sind tagsüber, von unserem Beruf herausgefordert oder von dem, was wir den ganzen Tag so tun, vielleicht unsere Kinder erziehen, da sind wir so drin, dass wir uns gar nicht weiter Gedanken machen können. Aber dann, wenn die Pause einkehrt, 20.15 Uhr, die 3 Kinder sind endlich im Bett. Oder endlich von der Arbeit, vom späten Meeting um 21 Uhr nach Hause gekommen und jetzt mal endlich Ruhe verdient, Ruhe gönnen. Was machen wir dann in solchen Entspannungsminuten und Stunden? Was passiert dann mit uns? Und wie reagiert Josef? Es ist erstaunlich, was wir weiterlesen. Ab Vers 8 heißt es, aber Josef weigerte sich. Mein Herr braucht sich im Haus um nichts zu kümmern, alles hat er mir anvertraut. Ich habe genauso viel Macht wie er, nur dich hat er mir vorenthalten, weil du seine Frau bist. Wie könnte ich? Wie könnte ich? Wie könnte ich da so ein großes Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Und gegen Gott sündigen. Potiphas Frau ließ nicht locker. Jeden Tag redete sie auf ihn ein, aber er hörte nicht darauf und ließ sich nicht verführen. Mal ganz ehrlich, hätten wir nicht vielleicht doch ein bisschen gezögert? Das hätte uns doch auch geschmeichelt, oder? Und immerhin, die Initiative ging ja nicht von Josef aus. Und sie war immerhin seine Herrin. Und überhaupt, einmal ist keinmal, oder? Und überhaupt, so ein bisschen Spaß in ein paar Entspannungsminuten. Und schauen wir doch mal Josefs Leben an. Er war 27 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. In seiner Kultur war es mit das Wichtigste, Familie um sich zu haben. Seine Familie war unwiederbringlich verloren, so musste er ja denken. Weit ab von seiner Familie. Und andere in seinem Alter hatten längst eine eigene Familie und natürlich eine eigene Ehefrau. Und Josef war 27 geworden und da war nichts. Er wird ganz normale menschliche, auch sexuelle Bedürfnisse gehabt haben. Und da bot sich das doch förmlich an. Aber er hörte nicht darauf und ließ sich nicht verführen. Kein einziges Mal. Josef stellt Treue über sein Verlangen. Wir sehen hier bei Josef Versuchung mit gnadenloser Präzision und seinen Widerstand. Geboren daraus, dass Gott ihm treu war. Das hatte er erlebt und das war sein Vertrauen für seine Zukunft. Er vertraute einem treuen Gott. Und deshalb wollte er diesem Gott treu bleiben, ganz entschlossen. Es ist also möglich, Nein zu sagen, Widerstand zu leisten. Es ist möglich. Und was nehmen wir mit aus dieser Geschichte? Einmal sei realistisch und wachsam. Versuchung begleitet dich dein Leben lang und dieser Kampf wird dir zugemutet. Es reichte nicht, dass Josef einmal die Versuchung abwehrte. Sie kam immer wieder und er musste weiter kämpfen. Und bis wir sterben, wird es genügend Versuchungen in unserem Leben geben. Also seien wir nicht blauäugig. Und dann das Zweite, verankere eine tiefe Liebe und Verbundenheit, deinem treuen Gott treu zu bleiben. Gegen massive Versuchung müssen wir etwas dagegen zu setzen haben. Es reicht nicht, dass wir uns an Regeln halten wollen und vielleicht Richtigkeiten kennen. Das wird dann nicht tragen, sondern wir brauchen eine intime Beziehung zum lebendigen Gott und das tiefe Wissen, dass dieser Gott gut ist und das Beste für uns will und dass abseits seines Schutzrahmens höchstens Unglück auf uns wartet, auch wenn es erstmal sich verlockend zeigt. Und ein drittes, zeige dann kompromisslose Entschlossenheit zu tun, was Gott gefällt. Das ist nämlich langfristig das Beste, das Allerbeste für dein Leben. Also sei nicht kurzsichtig, was immer dich gerade reizt und was verlockend ist. Du lebst für etwas Größeres, für eine Ewigkeitsperspektive. Lass dir das nicht kaputt machen durch kurzfristige, vermeintliche Erfüllungen. Und sei nicht blauäugig. Wenn es um sinnliche Versuchung geht, dann kannst du nur wie Josef die Flucht antreten, ganz kompromisslos. Da können wir nicht womöglich noch seelsorgerliche Verantwortung empfinden oder uns schönreden, dass wir vielleicht noch ein nettes Gespräch dabei über Gott haben könnten. Zerstöre nicht die Vertrauensbeziehungen, die du hast. Ich denke, niemand von uns sitzt hier und würde seinem eigenen Kind, seinem Partner, seinem Freund oder überhaupt irgendeinem Menschen bewusst das Bein brechen. Bestimmt nicht. Aber passt auf, dass ihr niemandem das Herz brecht, weil ihr untreu werdet. Und das fängt ja in den Heimlichkeitsbereichen an. Es ist viel schlimmer, Herzen zu brechen. Ein Beinbruch heilt vergleichsweise schnell. Also es braucht eine tiefe Einbindung in die Treue Gottes, eine tiefe Liebesbeziehung und Vertrauensbeziehung zu Gott, dass er unseren Mangel ausfüllt und es gut mit uns meint, in dem Schutzrahmen, den er uns gibt. Dann können wir Treue über Verlangen stellen, mit seiner Hilfe. Aber es ging für Josef noch weiter und nicht leicht. Einmal kam Josef ins Haus. Von den Sklaven war gerade niemand anwesend. Da packte sie ihn am Gewand. Komm mit mir ins Bett, drängte sie. Josef riss sich los, ließ sein Gewand in ihrer Hand und floh nach draußen. Potiphas Frau schrie und sie trommelte alle Sklaven zusammen mit ihrem Schreien und den Beweis hielt sie ja an der Hand. Josefs Gewand. Da war es ja klar, dass jeder ihre Lügengeschichte glaubte. Er wollte mich vergewaltigen, aber ich habe laut geschrien. Und so wartet sie dann auch mit dem Gewand in der Hand, bis abends ihr Mann endlich nach Hause kommt und tischt ihm auch diese Lügengeschichte auf. Als Potiphar das hörte, geriet er in Zorn, ein betrogener Ehemann natürlich, und ließ Josef ins Staatsgefängnis werfen. Und das ist an dieser Stelle bemerkenswert, denn normal wäre es gewesen, er hätte Josef einfach umbringen lassen. Und das ist ein Indiz, das ihn etwas abhielt. Letztlich sicher Gott. Aber offensichtlich war da in ihm auch ein Zweifel an dieser Lügengeschichte, die seine Frau ihm auftischte. Er hatte Josef ja über 10 Jahre treu kennengelernt. Und insofern ging er in dieser Situation trotz seines Zorns nicht zum Äußersten über, sondern ließ ihn bloß ins Staatsgefängnis werfen. Was für ein Unrecht. Da hatte Josef gekämpft und wir wissen nicht, wie groß dieser Zeitraum war. Er hatte alles richtig gemacht. Und jetzt kriegt er keine Belohnung, sondern landet jäh von ganz oben, ganz tief. Dafür auch noch im Gefängnis. Und was lernen wir daraus? Erwarte keine Belohnung dafür, dass du das Richtige tust. Ein reines Gewissen, Frieden mit Gott, das ist das, was dich langfristig glücklich macht. Tu einfach, was Gott gefällt, denn Gott liebt dich, Gott hat dich ausgedacht, Gott weiß als dein Schöpfer besser, was langfristig gut für dein Leben ist. Und bieg nicht falsch ab aus Misstrauen. Gott meint es gut. Und du kannst nichts falsch machen, wenn du Gottes Weisung folgst, wenn du das Richtige tust. Josef zeigt eine selten gewordene Entschlossenheit in der Geschichte. Und das kann er, weil er tief mit seinem Gott verbunden ist. Aber das zahlt sich zunächst überhaupt nicht aus. Josef lebte aus Gottes Treue und vertraute ihm. Und das machte ihn widerstandsfähig. Unser Leben wird in dem Maße widerstandsfähig sein, in dem Maße, in dem es in Gottes Liebe und Gnade und Treue verwurzelt ist. Und was sehen wir im Fortgang der Geschichte? Was bleibt? Es bleibt wieder Gottes Treue. In Vers 21 lesen wir, nachdem Josef ins Gefängnis gekommen ist, aber der Herr war auf Josefs Seite und sorgte. Er sorgte weiterhin für Josef. Gottes Treue bleibt uns. Und in Gottes Treue sind wir geborgen. Und wenn wir Gott vertrauen, dass er gut ist und dass er unser Leben gut machen wird, dann haben wir eine Perspektive, trotz allen Härten, die uns begegnen, trotz Unrecht, was uns geschieht. Josef hat das festgehalten. Gott ist auf meiner Seite und er blieb seinem Gott treu. Wir machen eine Pause und hören auf ein Lied. Ich hänge an dir, ich bleib dir treu, wie du mir. Was sind Hilfen, so eine Entschlossenheit auszuprägen? Ich denke, eine Hilfe ist es, uns immer wieder zu sagen, lass dich nicht beeindrucken und lass dich nicht belügen. Es gibt immer viele Argumente, nicht zu kämpfen. In der Bibel heißt es in Jakobus 4, Vers 6, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen schenkt er Gnade. Wir glauben an einen gnädigen Gott, aber nicht an billige Gnade. Den Demütigen schenkt Gott Gnade. Was heißt das? Gott widersteht den Hochmütigen. Er widersteht dir, wenn du auf deinen krummen Wegen weitergehst. Er widersteht dir, wenn du dir das schön redest, wenn du es dir zurechtbiegst, wenn du dein Ding weiter durchziehst. Aber wenn du demütig bist, wenn du umkehren möchtest, wenn du dich nach Gott ausstreckst, wenn du Vergebung suchst, wenn du dich ihm neu unterordnen willst, dann erreicht dich seine volle Gnade. Aber Gott lässt uns Freiheit, er zwingt uns nicht in seine Gnade. Gott schenkt Gnade denen, die sich ihm erneut, wieder und immer wieder unterstellen wollen, die ihn bitten um diese Gnade. Und Gott segnet diesen Widerstand. Und ich denke, dazu gehört, dass wir uns nicht belügen lassen, uns nicht überreden lassen, uns nichts einreden lassen. In unserer Gesellschaft kursieren so viele Dinge, was da alles salonfähig ist, was aber nicht zu dem guten Schutzrahmen passt, den unser Gott uns gegeben hat. weil er weiß, besser weiß als wir und als unsere Gesellschaft, was gut für uns ist. Also lass dich nicht belügen, wenn du allein in deinem Hotelzimmer übernachtest. Lass dich nicht belügen, wenn du alleine vorm Internet sitzt und die Pornografie so leicht erreichbar ist. Und den Frauen müsste ich vielleicht sagen, lasst euch nicht belügen von diesen Hollywood-Schnulzen, gegen die euer Mann ja gar nicht ankommen kann. Oder wenn die Teenager nicht gerade auf einer Übernachtungssession wären, müsste ich vielleicht sagen, lasst euch nicht so infiltrieren von diesen ganzen Soaps, die es gibt und die uns falsche Bilder malen. Alles, was zählt, beginnt immer mit der Titelmusik »Ich kriege nie genug« und das wird eingehämmert. Aber das ist ein gottloser Satz. Als Christen wissen wir, wir kriegen genug. Wir haben einen Gott, der uns versorgt, einen Gott, der all unseren Mangel ausfüllen möchte nach dem Reichtum, den er zu bieten hat. Und wir müssen diesen ganzen Lügen, in die wir ja verstrickt sind in unserer Gesellschaft, keinen Glauben schenken, keinen Nährboden in unserem Herzen bieten. Also lassen wir uns nichts einreden. Widerstand kostet uns etwas. Aber Widerstand macht am Ende unser Leben reich und bewahrt uns und die Menschen, die wir lieben. Und als nächstes, pass auf deine Gefühle auf. Es ist ein wunderbares Geschenk, dass Gott uns mit Gefühl ausgestattet hat. Aber unsere Gefühle brauchen ein Korrektiv, damit unsere Gefühle richtige Bewertungen bekommen. Deshalb heißt es in den Sprüchen, dass wir unser Herz hüten sollen, dass wir die Gedanken an Gottes Wahrheit orientieren, damit Gottes wahren Gedanken über uns unsere Gefühle prägen und dann auch unser Verhalten geprägt wird. Und das ist ein Prozess, das ist ein Training. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 5, dass wir alle Gedanken, die sich Gott gegen Gottes gute Wahrheit erhebt, gefangen nehmen sollen. Das ist ja fast wie ein gewaltsamer Akt. Und ich glaube, genau in diese Herausforderung sind wir gestellt, dass wir immer wieder nachdenken müssen. Was fühle ich da und was sind die Gedanken dahinter und sind die eigentlich hilfreich? Und wenn nicht, dann muss ich da ran. An diese schrägen Gedankenwurzeln, die meine Gefühle fehlleiten und mein Verhalten. Und mit Gottes Hilfe geht das. Und Josef ist ein so ermutigendes Beispiel, dass das Leben aus Gottes Liebe und Gnade kraftvoller ist als alle Versuchungen, die anrollen können. Also sind wir achtsam auf das, was wir fühlen und achten darauf, was eigentlich hinter den Gedanken die hinter unseren Gefühlen stehen, steht. Und drittens, lass dich von den unmittelbaren Folgen, die ja reichlich an unangenehm werden können, nicht abhalten. Ich denke, dass Josef sehr schnell nach seiner Flucht geahnt haben wird, als er sie schreien hört, was das für ihn bedeutet. Vielleicht war er sich vorher schon bewusst, was das bedeuten könnte, wenn er sich da rein verstrickt und das dann auffliegt. Gott setzt uns in eine größere Perspektive und es ist wichtig, dass wir nicht nur bis morgen denken oder übermorgen, sondern dass wir uns überlegen, wo wir in 10 Jahren, in 20, vielleicht vor unserem Lebensende innerlich stehen wollen, was wir uns dann bewahrt haben wollen, mit was wir in die Ewigkeit gehen wollen. Und wir wissen ja sowieso nicht, wie viel Zeit uns bleibt, die Unsicherheiten in der Welt greifen ja um sich. Vielleicht sind wir schon morgen gar nicht mehr da. Wir sollten mit einer größeren Perspektive leben und es lohnt sich, in jedem Bereich des Lebens durchsichtig und treu zu sein, ein authentisches Leben zur Ehre Gottes zu leben. Und Jesus sagt in der Bergpredigt, ihr seid gesegnet, wenn ihr im Herzen aufrichtig und klar seid. Nur so könnt ihr Gott in allem entdecken. Das ist die moderne Übersetzung, willkommen daheim. Ihr seid gesegnet, wenn ihr im Herzen aufrichtig und klar seid. Aber das ist auch ein Kampf. Das geschieht nicht so eben leicht, aufrichtig und klar zu bleiben. Aber dann eine grandiose Verheißung, nur so könnt ihr Gott in allem entdecken. In allem, in den Herausforderungen, in den Nöten, in jedem Schmerz. Ihr könnt dann noch Gott entdecken, weil die reinen Herzen sind, Gott schauen. Das ist ein Vorrecht. unser Herr ist jeden Widerstand wert. Und wir wissen heute viel, viel besser, als Josef es wissen konnte, weil inzwischen Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, der Gottessohn, der alles in die Waagschale geworfen hat für dich und für mich, dass Gott auf unserer Seite ist. Und er ist unsere Treue wert. In Römer 8, Vers 31 und 37 lesen wir: Wenn Gott für uns ist, und das hat er bewiesen in Jesus Christus am Kreuz von Golgatha, wer kann noch gegen uns sein? Welche Macht könnte stärker sein als Gottes Liebe und Treue? Und dann heißt es weiter: Mitten im Leid triumphieren wir über alles durch die Verbindung mit Christus. Das ist der Schlüssel. Unsere Verbindung mit Christus, mit dem auferstandenen Herrn. Unsere Verbindung zu seiner Liebe, zu seiner Gnade, zu seiner Kraft, zu der Widerstandsfähigkeit, die aus dieser Verbindung fließt, der uns so geliebt hat. Und Paulus schreibt im 1. Korintherbrief: Gelobt sei Gott, der uns den Sieg schenkt durch Jesus Christus, unseren Herrn. Meine lieben Brüder und Schwestern, bleibt fest und unerschütterlich in eurem Glauben, in eurem Vertrauen diesem guten Gott gegenüber und setzt euch mit aller Kraft für den Herrn ein, denn ihr wisst, nichts ist vergeblich, was ihr für ihn tut und wo ihr in seinem Namen widersteht. Wir feiern heute wieder Abendmahl. Heute nicht in Gruppen, sondern wir geben die Möglichkeit während der Anbetungszeit, die gleich folgen wird, dass jeder individuell oder mit anderen zusammen nach vorne kommen kann, Abendmahl nehmen kann. Und Abendmahl ist das Zeichen dafür, dass wir unser Leben unter die gute Herrschaft Gottes stellen, dass wir annehmen, was Jesus Christus für uns getan hat. Er hat uns Kindschaft erworben, Gottes Kindschaft. Er hat uns Vergebung erworben. Er hat uns Heilung erworben und Befreiung für unsere Biografie und aus allen Zwängen, aus allen Süchten, aus allem, was uns zerfrisst und was zerstört. Und indem wir Abendmahl nehmen, treten wir in diesen Gnadenbund ein und können es heute festmachen für uns und unsere Lebenssituation und gerade in stürmischen Zeiten. Also ihr seid eingeladen, Abendmahl mitzufeiern. Und ich möchte jetzt ein Gebet lesen, das wir im Hebräerbrief finden, Kapitel 12. Und ich möchte es einmal vorlesen und ihr könnt es mitlesen. Und wer es innerlich für sich heute als Bekenntnis Gott gegenüber mit mir danach noch einmal laut sprechen möchte, den lade ich ein, dazu aufzustehen. Es ist eine Möglichkeit, heute Gott neu unser Leben, unsere Entschlossenheit, unserem treuen Gott unsere Treue zu bringen. Also vertrau dich Christus an und lass den Christus in dir stärker sein als alles andere. Wir vertrauen nicht auf uns. Für uns können wir die Hand nicht ins Feuer legen. Aber wir vertrauen dem guten Werk, das Gott durch Jesus Christus in unserem Leben angefangen hat und vollbringen wird nach seiner Zusage. Herr, ich will alles ablegen, was mich in dem Wettkampf behindert. Auch die Sünde, die mich immer wieder fesseln will. Mit zäher Ausdauer will ich bis zum Ziel durchhalten. Dabei will ich nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat mir den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis ich am Ziel bin. Weil große Freude auf dich wartete, Jesus, hast du den Tod am Kreuz erduldet. Und das will ich nicht vergessen, damit ich nicht den Mut verliere und aufgebe. Ich lade euch ein, dieses Gebet, wenn es heute für euch dran ist und wenn ihr das im Herzen habt, mitzusprechen und auch aufzustehen dazu. Herr, ich will alles ablegen, was mich in dem Wettlauf behindert. Auch die Sünde, die mich immer wieder fesseln will. Mit zäher Ausdauer will ich bis zum Ziel durchhalten. Dabei will ich nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat mir den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis ich am Ziel bin. Weil große Freude auf dich wartete, Jesus, hast du den Tod am Kreuz erduldet. Das will ich nicht vergessen, damit ich nicht den Mut verliere und aufgebe. In Jesu Namen. Amen.